Was ist Musik immer noch mit
Frank Appenschneider
und Klaus Walter? Und wir reden immer noch über die neue deutsche Welle, über Punk und über die Zeit, als die Welt noch unterging. Das ist der Titel von deinem Buch, Frank A. Schneider, hier im Studio. Und wir haben gerade gehört, FSK oder wie sie damals am Anfang hießen, freiwillige Selbstkontrolle. Und wir sagen ja zur modernen Welt. Und du hast eben, als es lief, gesagt, dazu gab es Saalschlachten. Warum eigentlich? Was war so provozierend daran?
Also ich glaube, dass allein dieser Satz, sag ja zur modernen Welt, eine unglaubliche Provokation dargestellt hat von Hippies. Es gab damals ein Konzert in München, wo Sparry Funkerl gespielt hat. Es war so eine Bayern-Rock-Band von Karl Ludwig Reichert, den man vielleicht als Zündfunk und B2-Menschen kennt. Die hatten die Anlage gestellt, also es war ihre Anlage. Und die Hippies im Publikum, die natürlich wegen Sparry Funkerl gekommen waren, wurden dann unglaublich aggressiv, eigentlich Wahnsinn bei diesem doch recht schönen und ruhigen Lied mit seinen Velvet Underground und Jonathan Richmond Bezügen. Das stammt ja aus dem Jonathan Richmond Stück Das Jahr zur modernen Welt, nämlich aus The Roadrunner.
I'm in love with the modern world
heißt es dort. Und also die Ablehnung der modernen Welt, das war ja noch was, was sozusagen die Hippies und die Punks geeinigt hat. In so einem ganz klassischen sozialkritischen Sinne, das Moderne ist schlecht, die Computer sind eine Bedrohung und so weiter und so fort.
Entfremdung,
Industriegesellschaft. Und es gab aber einen subversiven Strang im Punk und New Wave, die das durchaus umarmt hat, diese moderne Ästhetik. Und es ist immer nicht ganz klar, wie weit es Ironie ist, inwieweit es Übertreibung ist, inwieweit es aber tatsächlich ein Bedürfnis darstellt, sich auf diese moderne Welt zu beziehen und ihre Phänomenologie zu betreiben als Phänomenologie. Und da haben FSK eben diese Programmnummer draus gemacht und die Hippies sind dann eben ausgetickt, kann man sagen, haben diese Anlage von Sparry Funkerl dann zerlegt.
Mhm.
Sie mussten es dann abbezahlen.
Das Wort zu dieser Strategie war damals, und es war damals ziemlich verbreitet, obwohl es eigentlich eine ziemlich komplexe Strategie war, aber es war damals quasi in aller Munde, war Subversion durch Affirmation, also unterlaufen durch Umarmung quasi oder durch Bestätigung. Das haben FSK ein paar Jahre eigentlich variiert in verschiedenen Formen, aber dann haben sie sich wieder weiterentwickelt und dann spätestens nach der Wiedervereinigung, nach dem Anschluss der DDR an die BRD, haben sich wieder ganz anders orientiert.
Ja, also es hat natürlich auch dazu gehört, was natürlich auch ein absolutes Do-Not war, sich auf Deutschland positiv zu beziehen. Bei FSK gibt es solche Bezüge, auch zu Ernst Jünger und solchen Sachen. Und es gibt zum Beispiel eine schöne Interviewaussage von 1982, wo dann die Band den Satz sagt, wir gehen auch lieber in ein deutsches Kaufhaus als in ein amerikanisches, aber das kann sich jeden Moment auch ändern. Und das sind dann sozusagen wieder diese Änderungen, die wir vorhin schon bei Fehlfarben hatten, dass sich das dann geändert hat, weil sich die politische Großwetterlage gerade in Deutschland 1989 ganz katastrophal verändert hat, haben FSK diesen Deutschlandbezug auch rausgekickt, der lange noch auch über Jodeln und so in ihrem Programm mit drinnen war und haben dann sozusagen mehrere Stücke gemacht, die sich davon abgrenzen.
Und eins davon hören wir jetzt.
Das schlechteste Land der Welt.
Stefanie sagt, dass es sie plagt, in Deutschland geboren zu sein. Lauert eine Rose, recht schwarz und recht grob gewellt. der deutsche Michel trägt seine Sichel wohlweislich unter dem Hemd. Lässt fallen es Zöpfe, dann rollen die Köpfe. Wann macht ein Testament? Stefanie mäkelt, als sie sich häkelt unter dem Sternenzelt. Deutschland, du bist doch 8 Meilen hoch, das schlechteste Land der Welt. Stefanie mäkelt, als sie sich häkelt unter dem Sternenzelt. Deutschland, du bist doch 8 Meilen hoch, das schlechteste Land der Welt.
Das schlechteste Land der Welt, FSK, das war 1996, also 7 Jahre nach 89 und fast 20 Jahre, ungefähr 18 Jahre nach, wir sagen ja, zur modernen Welt und wieder mit einem Velvet Underground-Bezug, Stefanie sagt nach Stephanie Says und mit einer anderen Haltung zum eigenen Land, zu Deutschland. Und wir sind jetzt redend über die neue deutsche Welle, über Punk in Deutschland, ausgehend von dem Buch Als die Welt noch unterging, eigentlich an dem Punkt, wie ist das Verhältnis zum eigenen Land? Fremd im eigenen Land? War mal ein berühmter Song von Advanced Chemistry in einem anderen Zusammenhang.
In einem anderen Zusammenhang, ja. Also es war natürlich schon so, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es Punk für die Leute bedeutet hat, was ganz Individuelles zu machen, was Eigenständiges, do it yourself, und sich dabei natürlich auf das zu beziehen, was einen direkt umgibt, ne? Und nicht irgendwie sozusagen in die über Jamaika oder so zu singen, was zum Beispiel der Schlager gemacht hat, über ferne Gegenden. Und da war das Deutsche insofern schon wichtig, weil man damit einfach eine eigene Marke bilden konnte. Ja, also die Bands, die dann Deutsch gesungen haben, die gab es eben so auch nur in Deutschland, auch wenn viele englische Bands zu dieser Zeit auch dann mit deutschen Texten experimentiert haben, interessanterweise, oder deutschen Bandnamen. Und das Deutsche auch irgendwie so eine typische New-Wave-Sprache war, es war kantig, abgehackt, hatte so einen Kasernenhof-Sound für viele andere europäische Nationen, die sich auch noch an den Zweiten Weltkrieg und an die Deutschen während dieses Zweiten Weltkriegs erinnern konnten, klingt es ja immer so ein bisschen wie, naja, eben so Gestapo-Einsatzbefehle oder was auch immer oder so Kasernenhof-Ton.
Weswegen Rammstein im Ausland so populär sind.
Da wurde damit gespielt und es wurde zunächst mal als das Eigenständige eingeführt und es gab in diesem Zug dann natürlich auch schon zum Teil problematische Bezüge auf das Deutschsein. Auch auf den Umgang mit der deutschen Geschichte.
Problematisch meinst du also wenig reflektiert mit der Gefahr des Nationalistischen
und es gab interessanterweise zum Beispiel in Hamburg die Idee einer großen Plattenfirma, der Teldec nämlich, die Band Big Balls and the Great White Idiot, also eine der frühesten deutschen Punkbands, haben relativ schnell einen Plattenvertrag bei der Teldec bekommen, aber die Teldec hat ihnen dann immer wieder den Vorschlag unterbreitet, wollt ihr euch nicht umbenennen in Stalingrad und in Nazi-Uniformen auftreten, was sie dann nicht wollten, weil das natürlich trotz allem irgendwie klassisch links sozialisierte Leute waren. Es gab dann auch Experimente mit solchen Bands, es gab die Gruppe Breslau, die dann so komischen Nazi-Metal, Pseudo-Nazi-Metal eigentlich gemacht hat, um 1982 auch so eine Erfindung der deutschen phonografischen Industrie. Dann gibt es
Die bösen Onkels in Frankfurt,
die aber ja eher im Underground gewirkt haben. Aber es gab schon immer so auch aufgrund der vielen Nazi-Provokationen der Punks. Und wir haben jetzt vor kurzem erst alle, glaube ich, erfahren, dass die New Yorker Punks zum größten Teil jüdischen Ursprungs mehr oder weniger waren, aber schon so Nazi-Zeichen eingeführt haben. Master Race Rock von den Dictators zum Beispiel oder diverse Ramones-Lieder, Today Your Love, Tomorrow the World und so weiter.
Blitzkrieg Bob.
Einmal Nazi, Schatzi und solche Textzeilen. Und das fand die deutsche Plattenindustrie natürlich interessant. Und sie wollten diese Provokation dann weitertreiben. Zum Glück haben sich die Bands geweigert, das zu machen. Oder es sind dann nur irgendwie Hardrocker drauf eingestiegen, wie im Falle von Breslau. das auch nur einen Sommer lang gemacht haben. Da waren immer so ein paar Sachen auf der Kippe gestanden. Hm. Es war in der Punk-Szene natürlich klar, man ärgert damit erstmal seine Geschichtslehrer und Geschichtslehrerinnen, die das ganz schlimm fanden, wenn Bands plötzlich gesundes Volksempfinden und sowas hießen, ganz unabhängig davon, was die dann so textlich geäußert haben. Das war ja dann nie so in diesem Sinne stringent, dass das wirklich durchdekliniert der Nazi-Konzepte waren. Aber es gab immer wieder den Versuch, damit zu provozieren, das mal zu dürfen, bestimmte Posen anzulegen oder mit bestimmten Posen zu spielen. Deutsch-amerikanische Freundschaft haben das natürlich auch irgendwo gemacht und so und wurden dann ja auch von vielen Leuten total gehasst dafür. Aber es ist alles in so einem Off passiert, wo man sagen kann, naja gut, das ist schon noch okay, das ist eine Provokation, das ist eine zweite Ableitung von was, aber das ist noch nicht authentisch. Hm. Und das war eigentlich bei diesen ganzen deutschen Texten so, zumindest bei den besseren Texten, bei den Texten von Peter Hein, bei Fehlfarben oder Mittagspause zum Beispiel, dass die zwar deutsch gesungen haben, aber ich würde behaupten, sie versuchen so deutsch zu singen, wie englische Popbands Englisch singen, also als Fremdsprache. Als ein Fremdwerden in der eigenen Sprache hat Gilles Deleuze das mal am Beispiel von Franz Kafka genannt. Also, dass man sozusagen zwar deutsch singt, aber noch viel unverständlicher wird, als wenn man jetzt Englisch singen würde. Hm. Und eben nicht so diese Verständlichkeit, die man heute jetzt in diesem ganzen deutschen Pop, der einfach nur deutsch ist und uninteressant ist, das ist die perfekte Welle und solche Stücke, wo es dann diesen Bruch nicht mehr gibt, wo das kein Reibungspunkt mehr ist, dieses deutsche Singen, sondern das ist ganz normal, ganz natürlich, man singt so, wie einem der Schnabel gewachsen ist und es passt dann für alle und es ist kein Problem. Darum ging es gerade nicht. Zumindest, wie gesagt, bei den schlaueren Leuten, die auch ein bisschen reflektiert haben, wie FSK und Peter Hein und sowas eben. Ne? Es gibt natürlich auch ganz viele Missverständnisse in diesem deutschen Punk und New Wave, von Straßenjungs angefangen und so weiter. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber es gibt zum Beispiel bei dem nächsten Stück, was wir jetzt, glaube ich, spielen wollen, von der Gruppe Nichts. Die Gruppe Nichts war eine Düsseldorfer Band, die sich mit Leuten der eingeführten Punkband der KFC gegründet hat.
Kriminalitätsförderungsclub.
Der Kriminalitätsförderungsclub. Und die hatten ein Programmstück, ein deutsches Lied hieß es, das schon sehr in den gegenwärtigen Deutschdiskurs à la Guido Knopp und Ähnliches reingeht. Und das ich schon als problematisch bezeichnen würde.
Das spielen wir und spielen gleich dran. Noch ein Song, der sich sozusagen mit Deutschland und mit dem Staat, in dem man lebt, beschäftigt und der zu seiner Zeit, ich glaube 1980 ist das rausgekommen, die Single, sehr viel gespielt wurde, sozusagen ein Hit, regelrecht war sogar fast ein Verkaufshit, Zickzack Nummer 2. Das danach aber jetzt erstmal nichts, ein deutsches Lied.
Thank you.
Wir leben im Computerstaat und die schöne Zeile im Golf von Mallorca, der Weltkrieg droht. Da haben wir es wieder, den Untergang. Als die Welt noch unterging, so heißt das Buch von Frank A. Schneider von Punk zu NDW. Er ist heute zu Gast hier bei Was ist Musik bei Byte FM und die beiden letzten Songs hatten wieder miteinander zu tun. Das letzte war Abwärts und war damals wirklich ein Hit. Ne?
Abwärts war einer der ersten großen Hits der Bewegung. Die Single, auf der das drauf war, das ist das Titelstück, Computerstaat heißt die Single, hatte das Kunststück hingekriegt, drei verschiedene Szenen zu erreichen. Einmal die harten Punks, weil es ist ja doch noch ein relativ harter Beat und ein sehr aggressiver Gestus, der da mitschwingt. Zugleich aber auch sozusagen die modernistisch gesinnteren Leute, also die eher so in Richtung New Wave gegangen sind und natürlich auch so Altlinke zu erreichen. Weil man hat das sozusagen schon als eine linke Textbotschaft gehört, wobei es heute eher so klingt, als würden sie sich über bestimmte Sachen auch lustig machen. Es gibt auch eine sehr schöne Videodokumentation eines Backstage-Interviews beim Konzert von Abwärts, wo dann der Interviewer, ein gewisser Alexander Kunz heißt der, glaube ich, penetrant etwas über Computer von der Band erfahren will. Und die Band ist, glaube ich, extrem bekifft oder ich weiß nicht, was mit ihnen los ist. Jedenfalls tun sie dann so, als wüssten sie nicht, was ein Computer ist und fragen ihn dann, was er meint und es gibt überhaupt keine Computer und es gab damals ja auch noch kaum Computer. Es gab die Fahndungscomputer, die natürlich damit schwingen. Bei Abwärts war ja auch jemand aus dem RAF-Umfeld damals noch dabei, nämlich Margitta Haberland, die ja mal mit Gudrun Ensslin, glaube ich, in der WG gewohnt hat oder mit irgendeinem später populären RAF-Mitglied zusammen gewohnt hat. Also es gibt diese Verbindungen schon auch, die Leute da drin gesehen haben. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Text, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht. Bei dem Nichtsstück, was wir vorhin gehört haben, ist es wohl, glaube ich, schon ernst gemeint, dieser Bezug auf Deutschland. Das klingt natürlich heute besonders komisch, wo man ja das wieder durchgesetzt hat, dass man in Deutschland auch wieder stolz auf Deutschland sein darf, seinen Nationalstolz haben darf, was ja immer eigentlich in meiner Jugend das einzig Gute in Deutschland war, dass man nicht stolz drauf sein musste, dass die wenigsten Leute von einem das verlangt haben. So ein Bekenntnis. Früher war man da schön verkrampft und es gibt bei Knallfreien ja die schöne Stelle, ich fand die Verkrampfung besser, ich fand die auch besser. Das war für mich auch ein bisschen ein Problem bei dem Schreiben von dem Buch, weil es ja ungefähr auch so um 2000 herum und da hat dann auch dieses Jürgen-Teibel-Buch gut reingepasst.
Verschwende deine Jugend. Was ja plötzlich, müssen wir vielleicht noch kurz drauf eingehen, plötzlich ein völlig unverhoffter Bestseller war. Er hat mit vielen Leuten, die damals aktiv waren, Interviews geführt und das Buch ist sozusagen so eine Montage von diesen Interviews, wo aber eigentlich im Unterschied zu dem Buch von Frank A. Schneider sozusagen fast nur die Prominenz der damaligen Bewegung, wie du es nennst, vertreten ist.
Die, kann man sagen, wichtigsten Leute aus dem Underground, größtenteils aus Düsseldorf, werden da interviewt und dann noch irgendwie Ben Becker irgendwie, glaube ich, ist noch mit dabei. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher Prominenzfaktor. Es war ein großer Erfolg. Es gibt auch, ich habe da so einen schönen Zeitungsausschnitt, wo Klaus Töpfer, ich glaube, in der Zeitschrift Kapital interviewt wird. Was lesen Sie gerade, Herr Töpfer? Und er sagt dann, ich lese gerade Verschwende deine
Jugend. Klaus Töpfer, für die, die ihn vergessen haben, der Rheinschwimmer, der mal als Bundesumweltminister durch den Rhein geschwommen ist, um zu beweisen, wie sauber der Rhein mittlerweile ist. Und der liest dann tatsächlich.
Der soll ja auch ganz cool sein, habe ich gehört von Leuten, die seinen Sohn kennen. Soll ganz nett sein. Hat dann meinem Bekannten Spiegeleier zubereitet, als er da zu Hause war. Aber okay, jedenfalls, er liest dieses Buch und da war dann schon irgendwie klar, dass es eben ein Buch, das weit über das angestammte Milieu für so ein Buch hinausschießt. Und es gab damals eben um 2000 schon dieses Projekt, es gibt eine deutsche Popgeschichte, es gibt also ergo auch eine deutsche Pop-Identität, die eben wichtig ist. Das haben dann so Leute wie Dieter Gorni, der damalige Viva-Chef und SPD-Mann, glaube ich.
Erfinder der Popcom
in Umlauf gebracht. Es gab auch gleichzeitig so eine Doku-Serie, Pop 2000, wo die deutsche Popgeschichte teilweise mit unglaublich interessantem Archivmaterial nochmal aufgerollt wurde.
Und zur selben Zeit gab es, wie zyklisch alle paar Jahre, aber damals sehr stark, die Diskussion um eine deutsche Radioquote.
Die gab es ein paar Jahre vorher, glaube ich, von
Rolf Kunze losgetreten. Vorher und dann mal auch wieder. Mal nachher wieder, also immer mal wieder.
Auch Antje Vollmer von den Grünen hat sich dann da reingehängt. Das gab es dann eben auch und mir war schon klar, also man muss, wenn man so ein Buch schreibt, sich auch zu diesem Diskurs positionieren und kann sich dann nicht drüber hinweg mit Material verhelfen, das man so ausbreitet, sondern man muss schon sagen, wo man steht. Auch gerade um Leuten, die das dann lesen, zu zeigen, man kann dazu eine andere Haltung einnehmen als die eben gerade gängige und weitgehend durchgesetzte. Und gleichzeitig kann man so ein Buch auch benutzen, um zu sagen, was an dieser Behauptung einer deutschen Pop-Identität eben nicht stimmt. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema, was über die vielen Nerd-Themen, die in meinem Buch rumschwimmen, auch hinausgehen soll. Und ich hoffe, es ist mir auch gelungen. Einfach weil es ein Unterschied ist, ob man jetzt über eine Szene schreibt oder ob man jetzt über Deutschland gleich schreibt, wenn man von deutscher Popmusik schreibt. Das war mir wichtig, diesen Unterschied einfach auf jeden Fall zu betonen.
Das ist auch gelungen, kann ich als Leser sagen.
Danke.
Ja, und der nächste Song handelt auch wieder von deutschen Befindlichkeiten. Schon die Band heißt Deutsch-Amerikanische Freundschaft, was damals auch eine Provokation in sich trug. Damals waren ja viele linke oder subkulturelle Deutsche eher anti-amerikanisch. Mhm. Und der Song, den gibt es auch unter dem Titel Militürk auf dem berühmten Fehlfarben-Album Monarchie und Alltag. Bei der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft heißt er Kebab-Träume. Ich würde vorschlagen, wir hören ihn erstmal und reden dann drüber, Frank. Ja?
Jo.
Wir sind die Türken von morgen und lustigerweise habe ich die Single jetzt gespielt, das ist nicht so lustig, aber innerhalb dieser Single, im Cover von dieser Single habe ich einen alten Zeitungsausriss, Der Spiegel 35 1994 und da gibt es ein Foto und das zeigt die Zeiss-Verwaltung in Jena im Jahr 1990 und auf die Wand davor hat jemand geschrieben, also ein Graffiti ist das, wir sind die Türken von morgen, 1990 in der ehemaligen DDR, Carl Zeiss Jena. Was sagen wir dazu,
Frank? Sehr komplizierte Schichtung von Geschichtsmaterial. Das Stück an sich ist ursprünglich ein Stück von Mittagspause gewesen, aber wurde damals schon von dem späteren DAF-Mitglied Gabi Delgado geschrieben und deswegen dann zu DAF mitgenommen, unter neuem Titel nochmal rausgebracht. Da geht es natürlich um so eine Überfremdungsparanoia, die es damals ja auch schon gibt. Damals waren natürlich noch ganz klassisch Türken oder andere europäische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen das Ziel dieser Überfremdungsangst. Es gab Spanien, Griechenland, gab es ja viele Leute, Jugoslawien. Und es handelt eben sozusagen davon, wie die deutsche, wie die türkische Kultur in die deutsche Kultur sich hineintransferiert. Und man kann natürlich sagen, okay, es ist tatsächlich ein xenophobes Stück. Man kann aber auch sagen, es gibt so eine gewisse Lust an dieser Überfremdung, eine Lust an dieser Fantasie, im eigenen Land sozusagen die Minderheit zu werden.
Hast du das jemals als xenophob, also als fremdenfeindlich empfunden? Ich fand das die Vorstellung, dass einer, der so aussieht wie Gabi Delgado Lopez, auch noch so einen Namen hat, also ein sozusagen ein spanischstämmiger Lederschwuler, der kann doch gar nicht, das geht doch gar nicht.
Gut, ich kannte das Stück natürlich schon, bevor ich diese Bezüge mir herholen konnte. Aber ja klar, und seine Eltern waren ja Franco-Widerstandskämpfer, ich glaube sogar auf Seiten der Anarchisten gewesen, was natürlich über den Sohn nichts aussagen muss. Ich glaube, es bedient schon so einen Diskurs und stochert auch so ein bisschen lustvoll darin rum. Und wenn das dann 1990 in der DDR auf so einer Mauer auftaucht, dann ist das vielleicht tatsächlich ein unproduktives Missverständnis gewesen.
Das kann man so sagen.
Weil das passt da einfach nicht mehr hin. Ne? Also es ist in Berlin, ich dachte jetzt, wie ich den Ausschnitt gesehen habe hier, das wäre jetzt Berlin 1980, irgendeine Mauer, da würde das natürlich Sinn machen.
Ja.
In Jena, weiß ich nicht.
Ja, die haben es offensichtlich für sich produktiv gemacht und damit gegen, ich würde mal sagen, gegen die Autoren adaptiert.
Gegen die Autoren adaptiert, womöglich, weil das ist ja das, was die Rechten auch sehr gut können.
Mhm.
Interessant an der Single, die du jetzt gespielt hast, das ist ja quasi nur die B-Seite der Single Gewalt, einer frühen DAF-Single. Da waren sie nämlich noch zu dritt gewesen, in London damals, haben sie gelebt als Band, exiliert. Also sie haben dieses Lied sowieso im Ausland geschrieben, nämlich in London, während ihrer Londoner Zeit, beziehungsweise aufgenommen, geschrieben wurde es schon früher. Da ist noch Wolfgang Spelmanns dabei an der Gitarre. Man hört aber schon, dass er eigentlich dem sehr discoiden Arrangement gar nicht mehr viel hinzufügen kann, außer so einer typischen NDW-Gitarre, die eigentlich auch jeder spielen kann, die aber dem Stück eigentlich nichts mehr hinzufügt. Es gibt das Stück dann später nochmal als Single-Auskopplung aus der letzten LP ohne diese Gitarre. Bitte nicht verwechseln. Interessant ist es insofern, weil wenig später wurde er ja dann geschasst. Das kann man auch im Jürgen Teibel-Buch nachlesen. Das ist menschlich auch extrem tragisch, weil er war dann, glaube ich, mit Gelbsucht oder so einen Monat im Krankenhaus, wurde von den anderen beiden DAF-Leuten, also in London, wo er niemand kannte, im Krankenhaus, wurde nie besucht von seinen Bandkollegen. Als er dann wieder aus dem Krankenhaus rauskam, haben sie ihm gesagt, übrigens, du bist nicht mehr dabei.
Mhm.
War menschlich natürlich eine große Schweinerei, hat ästhetisch Sinn gemacht, weil diese Gitarre braucht man wirklich in diesem späteren DAF, die sich hier schon andeuten, Sinne nicht mehr, als DAF da nämlich dieses Männerfreundschaftsduo geworden war. Mhm. Auf das es uns jetzt, glaube ich, ankommt.
Der Räuber und der Prinz.
Der Räuber und der Prinz.
War einer der ersten Hits dann im neuen Format quasi.
War.
Später dann Tanz den Mussolini ganz berühmt geworden. Und dann eine Platte, die sich eigentlich nur um Sex dreht. Sex unter Wasser und
ja. Also so Interessante weiter. Ist halt, dass der Räuber und der Prinz eigentlich ein schwules Liebeslied ist.
Mhm.
Und es gab es damals auf Deutsch nicht. Es gab zwar diese komischen Detlef-Nummern, bei diesen komischen Wildsau-Party-Platten, aber die waren eher ironisch oder eher homophob strukturiert. Aber so ein offensiv schwules Liebeslied, das hat mich mit 14, glaube ich, auch erstmal verwirrt, als ich das zum ersten Mal gehört habe.
Und jetzt, wo wir davon reden, habe ich es schnell mal rausgesucht und da spielen wir das doch gerade mal, oder?
Ja.
Räuber und der Prinz, ein Liebeslied von einem Mann zu einem Mann. Die deutsch-amerikanische Freundschaft, kurz bevor sie sich dann abkürzten und nur noch Duff nannten und dann richtig groß erfolgreich wurden. Du warst verwirrt, hast du gesagt, Frank, als du das gehört hast.
Ja, mit 14 war das für mich natürlich schon so ein Tabubruch.
Wo hast du das gehört mit 14? Im Radio? Lief das im Radio?
Ich glaube, ich habe mir dann so NDV-Sampler dann besorgt, ich dann in die Materie größer eingestiegen bin und dachte mir schon, dass mir das Lied eigentlich ganz gut gefällt, aber hatte dann natürlich ein Gender-Troubled-Problem.
Und wie war das dann später, als die noch eindeutiger wurden?
Ja, sie waren ja nie so wirklich eindeutig.
Nee, also, findest du? Oh, ich finde schon. Wie hast du denn Mussolini zum Beispiel erlebt? Der hat ja für, also jetzt weniger was die Geschlechterpolitik angeht, als die Politikpolitik, hat er ja auch für große Missverständnisse gesorgt. Ich erinnere mich an eine schöne Geschichte aus der Lindenstraße, kennst du die?
Ja, die Lindenstraße kenne ich, ja.
Aber ich meine die Geschichte mit dem Mussolini, es gab da Klaus Beimer, der kleine Klaus Beimer, als er so etwa 12 bis 13 war, wurde er von seinem Nazi-Onkel, und von dem bösen Olli, wurde er für die rechte Szene so rekrutiert. Und wir reden jetzt also von so einer Zeit lange nach dem Mussolini von Duff, als junge Rechte sowas hörten wie Störkraft oder Endstufe oder solche Bands, also im richtigen Leben, Und in der Lindenstraße wurde das Rechtswerden des kleinen Klausi Beimer damit illustriert, dass der Tanz den Mussolini hörte. Also was für einen vorpubertären 12-, 13-Jährigen zu der Zeit, als die Serie dann spielte, völlig unmöglich war. Also der hätte sich von nichts so sehr abgegrenzt wie von so einem, wie gesagt, spanischer Lederschwuler und eine ganz klare schwule Konstellation. Und dann dieser super monotone, aber sehr körperliche Elektro-Track Tanz den Mussolini. Und das war, wo wir es vorhin von Sozialarbeitern hatten, so die typische sozialliberale, linksliberal-grüne Auffassung von Herrn Geißendörfer und solchen Leuten, die die Lindenstraße machen. So wirkt sich diese böse Musik auf Jungs in diesem Alter aus.
Das Interessante, also ich hatte damit kein Problem, weil mir war relativ früh schon klar, dass es hier um was geht, was man eigentlich die ganz normale liberale Ideologiekritik nennen kann, weil es gibt ja eben nicht nur den Mussolini und den Adolf Hitler, sondern man tanzt ja auch den Kommunismus und den Jesus Christus. Also es geht darum, Ideologien sind bestimmte Formen, in die man sich hineinbegibt und die man so anlegen kann. Und was, glaube ich, für Verwirrung gesorgt hat, war der Kontext, in dem das aufgetaucht ist, weil wenn man das nur als Textgedicht gehabt hätte, hätte das wunderbar in eine Surkamp-Anthologie von 1980 reingepasst. Ne? Enzensberger vielleicht nicht, aber so F.C. Delius oder solche Leute hätten sowas schreiben können. Es war, glaube ich, eher so dieser Beat, der verwirrt hat. Weil dieser Beat natürlich mit Affirmation identifiziert wurde auch. Aber für mich war klar, dass das sozusagen darum geht, sich von Ideologien zu distanzieren und sie als gleichwertig hinzustellen. Es gibt ja diese Extremismus-These, die gerade wieder virulent ist. Linksextremismus ist gleich Rechtsextremismus. Davon handelt dieses Stück.
Aber du hast recht, musikalisch war es natürlich alles, was solide Linksliberale, Grün-Linksliberale gehasst haben. Es war ein bisschen Marschmusik und es war Disco. Es war repetitive Musik. Ja. Es war im Grunde alles, was denen auf die Nerven geht. Genau. Jetzt sind wir bei dem Gender-Thema andererseits auch angelangt. Und jetzt liegt ein Stück auf, was ich gar nicht mehr kenne von damals, Männerfreiheit.
Ja, das ist von einer Maxi-Single, die bei dem Label Zickzack erschienen ist, von der Gruppe Bergtraum. Bergtraum war eigentlich ein Projekt gewesen, das ist an der Musik Ralf Hertwig, ein sehr begabter Schlagzeuger, der zeitweise bei Palle Schaumburg gedrummt hat, vorher bei Front und ganz früher bei der Punkband Coronas. Und es singt Michael Jarik, vielleicht einigen bekannt als Kosmonautentraum oder Zicki XY. Die haben eben diese eine Maxi nur gemacht, wie so viele Platten der damaligen Zeit, eine Konzeptplatte. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt live damit aufgetreten sind. Und diese ganze Platte steht eigentlich im Kontext, so mit so bestimmten, mit einer bestimmten schwulen Ästhetik zu arbeiten.
Beschreibt doch gerade mal das Cover. Ich finde, das beschreibt es schon sehr gut. Oder?
Ja, das Cover ist, also man sieht einen Wald, einen deutschen Wald im Hintergrund. Und vorne im Vordergrund stehen zwei junge Männer, mit so New Wave Frisuren und Unterhemden, die sich so irgendwie zwischen lüstern und befremdet angucken. Die Stücke heißen Almenrausch, Männerfreiheit und Enzian. Es geht also sozusagen um alpine Schwulenerotik, die sich ja als Subtext immer auch an diese ganze volkstümliche Kitsch-Ästhetik dran gehängt hat. Und davon handelt, glaube ich, diese ganze Platte.
Ein bisschen erinnert mich das Cover auch an die späteren Kompaktplatten.
Ja, das könnte hinkommen.
Die Wolfgang Vogtschen. Männerfreiheit. Bergtraum.
Thank you.
Was ist Musik bei Byte FM? Heute mit Frank A. Schneider zu Gast. Er ist der Autor des Buches Als die Welt noch unterging, von Punk zu Neue Deutsche Welle. Das war Bergtraum Männerfreiheit. Bergtraum kommen aus Hamburg. Wir haben jetzt viel über Hamburg gehört. Wir haben viel über Düsseldorf gehört. Berlin war sowieso eine weitere Hauptstadt der Bewegung. Du sagst immer Bewegung, finde ich sehr interessant. Und jetzt kommen wir nach Hannover, wo ziemlich viel los war zu der Zeit, ne?
Ja, Hannover war auch eine der Hauptstädte. Das liegt vielleicht auch daran, dass es da eben ein Label gab, das diese Bands rausbrachte, die es dort vor Ort gab. No Fun Records von Hollow Sky.
Nach dem Stooges-Song, dem gleichnamigen.
Genau, benannt. Die Hannoveraner-Szene war eher punk-orientiert oder Power-Pop-orientiert. Die hatten oft große Probleme mit dieser, was wir gerade gehört haben, war ja doch eher klassische Avantgarde fast schon. Also da klingt ja auch sowas wie Schönberg so ein bisschen durch. Die Hannoveraner hatten eher klassische Rock'n'Roll-Werte hochgehalten. Und wenn man klassische Rock'n'Roll-Werte hat, dann ist ja auch immer die Homophobie nicht so ganz besonders weit. Das nächste Stück, was wir ausgesucht haben, ist eine typische Hannoveraner Band, die Cretins, eine Punkband.
Nur Männer oder auch eine Frau?
Das sind Männer gewesen.
Weil eine sieht so ein bisschen aus, einer sieht so ein bisschen aus wie eine Frau, aber nee, gut, alles
Jungs. Ich glaube, das sind alles Jungs gewesen. Das Schöne an dem Stück ist, es heißt Samen im Darm und ist so ein Lied, wo man nicht so ganz genau weiß, ist es so eine typische, was es im Punk ja sehr oft gibt, so eine homophobe Nummer. Oder ist es dann doch eher eine Nummer, die so ein bisschen interessiert an dem im Titel beschriebenen Gefühl.
Was machen die da?
Was machen die da? Ist, da das ja pubertäre Leute sind, kann man da einfach von einer jugendliche Leute, kann man von einer gewissen Ambivalenz, glaube ich, ausgehen, was diese Dinge betrifft.
Ich bin gespannt, ich kenne es auch nicht. Cretins, Samen im Darm.
We'll be right back.
so warm im Darm, die Cretins. Und du hast gerade, Frank, gesagt, als es lief, was denkt wohl die Mutter, wenn das aus dem Kinderzimmer schallt?
Ja, also das ist zumindest der Ambivalenzpunkt eigentlich bei dem Stück.
Mhm. Ne? Ich glaube, mein Vater wäre da auch drauf eingestiegen, schon der Bandname. Ich kann mich gut erinnern, als ich so 8 oder 10 war, habe ich die Animals gehört. Und mein Vater war empört. Die Animals, damals eine aus Newcastle stammende Beat-Blues-Rockband, Rhythm-and-Blues-Band aus England. Damals ziemlich populär, so fast so groß wie die Beatles eine Zeit lang. Und mein Vater hat das gehasst, hat diese ganze Musik gehasst und hat immer gesagt, wie die schon heißen, die Tiere. Oder die hier heißen die Cretins.
Die Cretins, ja. Gut, es war eben sozusagen die Bandnamensliteratur, die man gerade in diesen frühen Zeiten von Pop nicht unterschätzen darf, was allein schon so ein Bandname oft für ein Signal sein kann, in welche Richtung es dann signalisiert und so weiter.
Auch der nächste Bandname signalisiert. Heftig.
Ja, Pension Stammheim, weil ich habe mir gedacht, das geht immer so ein bisschen unter diese queeren deutschen New Wave Sachen werden eigentlich kaum mal zusammenfassend behandelt, deswegen bringe ich die mal alle komplett mit. Es gibt nicht so viele. Aber die
war queer damals schon ein Wort, was benutzt wurde?
Nee. Also queer gab es als Schimpfwort natürlich. Mhm. Ne? Mhm. Wobei die Schimpfwortkarriere ja eher von abseitig, schräg, dann so eindeutig wurde, dass man sagen kann, queer ist ungefähr im Deutschen vom anderen Ufer oder so sinngemäß übersetzt. Aber es gab halt schon so eine Spulenästhetik, mit denen manche Bands auch wirklich nur gespielt haben. Ne? Es gibt aber auch bewusst schwule Bands, gibt sowas wie Death and June, die ja dann noch eine ganz andere Linie aufmachen, nämlich zu dem Röhmputsch und dann irgendwie tatsächlich relativ faschismusnah rauskommen.
Und auch entsprechende Fans hatten.
Entsprechende Fans hatten, aber halt die SA als schwule Subkultur im Faschismus dann glorifiziert haben. Pension Stammheim ist so eine Band, ich glaube aus 3 Typen. Georgie D. war der eine, das war so, der hat auch Kassetten gemacht, eine Kassette mit dem schönen Titel Dietrich Dietrichsen wird getötet werden. Typischer New Wave Titel für eine Veröffentlichung. Und die, würde ich mal sagen, sind schon eindeutig schwul. Mhm. Das ist bei ihnen ein großes Thema. Ansonsten ist es so eine typische Synthie-Band.
Mhm. Und danach hören wir noch Andy Arroganti.
Andy Arroganti.
Solange wir noch Zeit haben. Wir sagen später, was es mit Andy Arroganti auf sich hat. Pension Stammheim, Samuel.
Samuel, sag mich dich an! Mir war sofort klar, jetzt bin ich dran! Schau nur unten und seh seinen Schwanz! Brannte vor Begierde und begann! Samuel, sein Vulkan, Samuel, sein Vulkan, Samuel.